Deutschlandfunk. Der Tag.
Warum sprechen wir im Deutschlandfunk so, wie wir sprechen? Warum nutzen die einen das Gender-Sternchen, die anderen das generische Maskulinum und einige benutzen irgendwie alles? Brauchen wir nicht feste Vorgaben dafür? Das besprechen wir in dieser Sonderausgabe von Der Tag im Rahmen der Konferenzformate des Politischen. Ich hatte Sie, das Publikum von Der Tag, ja am Montag gebeten, uns ein bisschen Input zu geben, uns zu schreiben, was Sie darüber denken. Und ich sag's ganz ehrlich, wie es ist, ich bin komplett überwältigt. Ich habe noch nie so viele kritische und durchdachte Beiträge zu dem Thema im Postfach gehabt. In einer Vielfalt, in einer Masse, mit langen Begründungen, wirklich, wirklich, wirklich durchdacht bis ins Letzte. Das hat mich unglaublich zum Positiven überrascht. Ich habe alle Mails gelesen, die bis gestern Nachmittag eingetrudelt sind. Das sind 273 und vielleicht, weil es interessant ist, ein kleiner Blick über die Zahlen. Von den Personen, die mitgemacht haben, sind 190 für geschlechtergerechte Sprache in allen Formen, 22 für geschlechtergerechte Sprache, aber ohne das Gender-Sternchen, 14 sehen die Problematik, sehen die Argumente, sind aber unentschlossen, was die Lösung ist oder es ist ihnen egal und 47 sind gegen geschlechtergerechte Sprache. Kurzer Überblick über die Argumente. Pro: Sprache schafft Realität, es ist also wichtig, alle Geschlechter abzubilden. Ich fühle mich davon wahrgenommen. Ich will nicht mehr mitgemeint sein. Sprache wird Diskriminierung nicht lösen, aber sie ist ein erster Schritt. Es ist für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wichtig, alle Personen abzubilden. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat eine Vorbildfunktion und einen Bildungsauftrag. Bitte hört nicht wieder auf damit. Und auch wenn die bisherigen Formen vielleicht nicht perfekt sind, sie sind immerhin ein Anfang. Ich spreche auch im Alltag so, deshalb ist mir das wichtig und wir werden uns alle dran gewöhnen. Der Blick auf die Kontraliste. Niemand spricht so. Es klingt falsch, es irritiert mich, es stört. Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, also funktioniert es wohl nicht. Das Gender-Sternchen klingt am Ende oft so wie ein generisches Femininum. Das ist Ideologie, das ist politisch links. Wenn man Geschlecht zum Faktor in Sprache macht, dann sollte man auch Hautfarbe und Religion zum Faktor in Sprache machen. Geschlechtergerechte Sprache ist eine Überbetonung von Geschlecht. Vielen Dank für diese große Beteiligung, für den Input, für den Austausch. Das hat die folgende Diskussion wirklich sehr, sehr bereichert, auch wenn wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben wollen und können. Alle Beiträge der Formate des Politischen gibt es übrigens online auf www.dlf.de/formate. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, das hier ist Der Tag Sonderedition. Moin! Liebe Bettina, lieber Christoph, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr euch auf diese Diskussion einlasst und euch die Zeit genommen habt und euch auch vorbereitet habt. Also im Namen aller Hörerinnen und Hörer herzlich willkommen.
Dankeschön.
Bitteschön.
Vielleicht beginnen wir mal damit, dass wir erzählen, wer ihr seid. Unsere Hörerinnen wissen ja eigentlich immer ganz gerne, mit wem sie sich einlassen. Vielleicht mögt ihr euch in ein, zwei Sätzen vorstellen. Ich mache das jetzt einfach mal alphabetisch. Bettina, magst du anfangen?
Sehr gerne. Bettina Schmieding. Bin ich. Ich arbeite als Redakteurin in der Redaktion Medias Res. Das ist eine Medienredaktion hier im Haus. Das heißt, wir machen jeden Tag werktäglich ein 25-minütiges tägliches Medienmagazin, in dem wir uns mit Journalismus, mit Berichterstattung beschäftigen, mit den Medien an sich. Und daraus kann man auch schon so ein bisschen erkennen, dass mir dieses Thema Gendern, also wenn es den Journalismus betrifft, nicht ganz fremd ist.
Ich heiße Christoph Schmitz, ich leite die Musikabteilung hier im Deutschlandfunk, bin also Redakteur, auch Moderator und ja, wir sorgen für die großen Sendestrecken mit klassischer Musik, mit Jazz, Rock, Pop, Folk, Indie, bis spät in die Nacht hinein, aber auch am Abend, Klassik, Pop etc. Unser Aushängeschild gehört auch zu dieser Redaktion samstags morgens immer. Ich war lange im allgemeinen Feuilleton bei Kultur heute und hatte mich da um Literatur, Kino und Klassik gekümmert. Schreibe selber auch Romane, Erzählungen, die man sogar lesen kann in Buchform. Bin insofern also auch nicht nur als Journalist, sondern auch als Literat nah an der Sprache, aber vor allem an der geschriebenen Sprache, was Literatur angeht, aber die gesprochene natürlich hier im Funk, im Deutschlandfunk.
Was ziemlich gut illustriert, dass ihr beide mit Sprache zu tun habt, aber jetzt nicht unbedingt SprachwissenschaftlerInnen oder GenderforscherInnen seid, sondern ihr habt einfach was mit Sprache zu tun und dadurch betrifft euch das Thema.
Christoph lacht schon, weil du genderst.
Ja.
Sorry, da musst
ich
du jetzt.
Ich höre das nie gerade so prägnant daraus. Und
aber ich finde, sie macht das so schnittig wie keine andere hier im Haus.
Elegant. Ja,
absolut.
Ja, ja, sie ist da Profi drin, das muss ich ihr zugestehen.
Vielen, vielen Dank. Dann steigen wir vielleicht, jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Ich habe mir meine Moderation schon ganz durcheinander gebracht. Ich wollte jetzt eigentlich dazu überleiten, dass unsere HörerInnen sich ja intensiv auch damit auseinandergesetzt haben und sich bei uns gemeldet haben und sehr, sehr viele persönliche Geschichten erzählt haben, viele Alltagserfahrungen, die ich gerne in unser Gespräch auch immer wieder einfließen lassen möchte. Vielleicht mal drei direkt zum Anfang, um auch so ein bisschen das Bild zu verdeutlichen, was thematisch dabei rumkommt. Luca hat sich gemeldet und sagt, als nicht-binäre Person fühle ich mich verstanden, gesehen und akzeptiert. In Klammern durch geschlechtergerechte Sprache. Durch das Nichtverwenden von inklusiver Sprache fühle ich mich nicht direkt ausgeschlossen oder angegriffen, da ich niemandem vorwerfen kann, dies beabsichtigt zu tun. Ich verstehe auch, dass es für viele Leute etwas Ungewohntes ist und es daher erstmal zu Verwirrung oder Abneigung kommen kann. Ich bitte diese Leute, offen zu sein und zu versuchen, es aus einer anderen Perspektive zu betrachten, um bereit zu sein, diese Veränderung mitzutragen und zu fördern. Demgegenüber, jetzt muss ich in meinen vielen Zetteln hier blättern, Cornelia, die insgesamt eher gegen geschlechtergerechte Sprache ist. Ich sehe mit Sorge, dass zunehmend zwanghaft versucht wird, politisch korrekt zu agieren. Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt, weil es in jeder Hinsicht passend und quasi wasserdicht sein soll. Falls nicht, dann riskiert man sofort einen Shitstorm ungeahnten Ausmaßes. Das sogenannte dritte Geschlecht, das eine verschwindend geringe Minderheit in unserem Land umfasst, bekommt nach meiner Auffassung keine adäquate, sondern im Gegenteil absolut überbewertete Aufmerksamkeit gewidmet. Allen voran durch Ämter und Behörden, die sich auch allgemein im Gendern verausgaben, als gäbe es nichts Wichtigeres. Nein, mir wäre es lieber, es bliebe bei der genderungerechten Sprache. Und was ich in dem Aufruf, den ich gestartet habe zur Beteiligung, ja schon preisgegeben habe, ist, ja, dass es bei uns keine ganz klaren Regeln gibt im Haus, wie eigentlich gesprochen werden soll, wenn es um das Thema Gender geht. Also es gibt zwar einen Leitfaden, der so ein bisschen Ideen gibt, wie gesprochen werden könnte, aber es gibt keine Verpflichtung. Jeder, jede von uns kann sprechen, wie er, wie sie das möchte. Und das finden viele sehr, sehr gut, dass wir eben dass es keine Vorgaben gibt. Björn zum Beispiel schreibt, nachdem er gesagt hat, dass er gendergerechte Sprache insgesamt für eine sehr gute Sache hält. Deshalb hielt ich es auch nicht für richtig, gewisse Formen der genderbewussten Sprache quasi von oben, etwa von Seiten eines Senders, zu verordnen. Nicht nur, weil das den KritikerInnen in die Hände spielen würde, sondern auch, weil sich Sprache am besten von unten organisiert verändert, wie sie das ohnehin dauerhaft tut. Wichtig ist es aber, ein Problembewusstsein zu schaffen. Denn nur wenn ein Problem bekannt ist, lassen sich auch Lösungen finden. So ist es richtig zitiert. Ich war ein bisschen überrascht davon, dass die Leute das so großartig finden, dass wir keine konkreten Vorgaben haben. Wie geht's euch damit?
Ich empfinde das auch als eine gute Strategie, weil es ja auch in der Gesellschaft allgemein so ist, dass wie immer die Sprache im Wandel ist. Sie verändert sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mit mal größerer, mal kleinerer Geschwindigkeit. Und die einen sind dann Avantgarde, die anderen weniger. Und genau das spiegelt sich auch bei uns im Haus, hier im Deutschlandfunk, im Deutschlandradio wieder. Und insofern ist es gut, dass man sich nicht für das eine oder das andere entscheidet, sondern im Grunde das widerspiegelt, was sich in der Gesellschaft tut. Die einen, die sprechen, die sind total plosiv, wie das Gender Gap Sternchen gesprochen heißt. Es klingt ein bisschen das Wort wie so eine Art Krankheit, wie so ein pathologischer, pathologischer Befund.
Oder Munition.
Auch wenn Ann-Kathrin das sehr schön formuliert, finde ich sehr elegant. Das ist aber die totale Ausnahme. Vielleicht muss man es lernen. Aber für meine Ohren, aber das jetzt nur in Klammern gesprochen, die Frage von dir war ja eine andere, klingt es auch ein bisschen komisch im Hals, als ob man da so einen Pfropfen stecken hätte. Aber vielleicht bedarf es ja da der Übung.
Wir
halten es hier liberal im Deutschlandfunk und das finde ich richtig. Dieser Leitfaden, den es im Haus gibt, den habe ich mit Skepsis gesehen, weil es da auch eine Liste gibt von Wörtern, die vorgeschlagen sind, dass man sie verwenden und andere nicht verwenden soll. Mhm. Und dann wird es schon heikel, auch wenn es offen ist.
Im Sinne von, du fühlst dich dann auch dadurch ein bisschen eingeschränkt?
Ich selber gar nicht. Ja. Ich bin ja frei. Wir sind ja als Redakteure, als Angestellte des Hauses dem Journalismus verpflichtet und nicht eine Anweisung, wie wir zu reden haben oder zu denken haben oder was wir zu sagen haben. Also wir betreiben seriösen Journalismus und deswegen irritiert mich so eine Liste, mich persönlich nicht. Nein, ich finde so eine Tendenz falsch und das erweckt in mir schlechte Erinnerungen an schlimmste Zeiten der deutschen Geschichte im letzten Jahrhundert, dass man Sprache als Mittel benutzt, um bestimmte Ideen in die Köpfe zu kriegen. Mhm. Ich finde, Sprache ist das Medium der Freiheit. Mhm. Und ein Medium der Freiheit dient dazu, im freien Diskurs, in Diskussionen Dinge zu bedenken, abzuwägen und sich zu entscheiden im Austausch. Und nicht über Sprache dürfen Ideen ungeprüft durch den Intellekt infiltriert werden ins Gehirn. Und wenn man Listen erstellt, dann begibt man sich auf so einen Weg, was man darf und was man nicht darf. Das hat ja vorhin auch eine unserer Hörerinnen oder Nutzerinnen von der Tag, die dir geschrieben haben, an Katrin geschrieben, dass so eine Starre bekommt, so eine Fesselung, was man darf und nicht darf. Und da kommt direkt der Begriff Political Correctness hinein, dass man normiert wird, Framing, und das sind so Stichworte dafür. Und da habe ich meine Bedenken, was eine Liste angeht.
Bettina hat schon ganz viel mitgeschrieben, habe ich gesehen.
Mir ist was aufgefallen, Christoph. Ich weiß nicht, ob das nur für mich ein Widerspruch ist. Du hast gesagt und sehr lobend erwähnt, dass wir hier sehr frei sind. Und ich glaube, wenn man unsere Moderationen, die von Ann-Kathrin, die von Christoph Schmitz und von mir, nebeneinander legen würde, da würde man wahrscheinlich drei ganz unterschiedliche Wege finden, sich dieses gesellschaftlichen Phänomens oder Bedürfnisses oder dieser sprachlichen Anforderung zu nähern. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, dass wir das alle drei unterschiedlich machen. Daran kann man ja erkennen, dass das stimmt, was du sagst, dass wir frei sind als Moderatoren, als Redakteure hier im Haus, als Journalisten. Gleichzeitig empfindest du aber diesen Leitfaden als Bedrängung und in gewisser Weise auch als Okkupation deines Gehirns. Du hast das so nicht ausgedrückt, aber du hast einen Vergleich gezogen, der so krass ist. Also du hast es quasi mit Ideologie aus dem Dritten Reich in gewisser Weise verglichen, die ja davon lebte, in die Gehirne der Menschen hineinzudringen. Und allein dieser Vergleich zeigt mir, dass du vielleicht doch nicht so, dich doch nicht so frei fühlst, wie du am Anfang gesagt hast.
Doch, ich fühle mich absolut frei. Und wenn du meine Moderation hören würdest, ich spreche oft von Hörerinnen und Hörern. Ich mache nicht das Binnen-I groß, also das Gender-Sternchen spreche ich nicht, aber ich habe anfangs gesagt, ich sehe, dass sich Sprache entwickelt. Ich habe drei Töchter im Alter zwischen 18 und 26 Jahren. Und stimmt das 26? 28, Entschuldigung. 28 Jahre.
Nicht, dass sie das jetzt hört.
Ich befürchte, die hören. Also ich habe denen davon erzählt, weil das auch immer ein großes Thema bei uns zu Hause ist.
Ja, das würde mich gleich auch noch interessieren.
Ja. Das heißt, ich bin da viel flexibler, weil ich weiß, Sprache ist was Lebendiges. Und ich fühle mich auch nicht bedrängt. Das heißt, hier ist kein Widerspruch, sondern ich will nur damit sagen, wenn wir etwas festlegen würden und einen Leitfaden, welche Wörter man nehmen sollte oder nicht sollte, könnten wir ja in diese Situation kommen.
Noch sind es ja nur Empfehlungen.
Es sind Empfehlungen, aber ich spüre auch, wie in jeder Institution, das ist bei uns im Rundfunk nicht anders als in einem privaten Unternehmen oder in einer Behörde, gibt es eine Hierarchie. Und wenn Empfehlungen von oben kommen, ist es keine Dienstanweisung, das ist ja ein disziplinarischer Vorgang, sondern eine Ansage, Leute, wir wollen schon, dass ihr in diese Richtung geht. Das ist in jeder Hierarchie so und im Deutschlandfunk auch. Mhm. Bei uns hat das noch nicht diese Auswirkungen gehabt, aber ich merke, dass wir in diesen Sog kommen. Und davor will ich uns bewahren, damit wir die Freiheit behalten, die wir noch haben.
Stichwort Freiheit, ich muss ganz kurz eine Intervention machen. Bettina, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Weil ich verstehe diesen Gedankengang sehr, sehr gut und bin ja auch selbst der Auffassung, dass wir allen, die hier in diesem Hause sprechen, die Freiheit geben sollten und müssen, so zu sprechen, wie sie das wollen. Ich finde es ganz, ganz furchtbar, irgendwem aufzudrücken, dass er, dass sie auf eine gewisse Art und Weise zu sprechen hat. Das wird den Menschen hier nicht gerecht, das wird der Meinungsfreiheit nicht gerecht und das wird auch unseren HörerInnen nicht gerecht, weil wir auch da draußen eine große Vielfalt an Meinungen und Bedürfnissen haben und die, finde ich, muss sich auch bei uns im Programm abbilden. Ich würde aber widersprechen wollen, dass unsere Hierarchie uns da sozusagen in eine gewisse Richtung irgendwann mal drängen könnte, weil als ich angefangen habe damit vor 2 Jahren, Ich hatte ein Gespräch mit meinem Redaktionsleiter.
Du meinst mit dem Gender-I, mit dem gesprochenen genau, Binnen, mit genau. dem gesprochenen Binnen-I.
Als ich das angefangen habe in meinen Moderationen, sehr reduziert. Ich mache es ja, ich wechsle auch jetzt ja durchaus ab. Ich mache es nicht immer, hier heute schon sehr intensiv, weil es ums Thema geht, aber in einer Frühsendung bringe ich es manchmal unter. Als ich damit angefangen habe, stand mein Redaktionsleiter bei mir im Büro und hat mich eine Dreiviertelstunde lang beackert, dass ich das sein lassen soll. Also man bekommt sehr viel Gegenwind auch für das, für die Art und Weise, wie man spricht. Und wenn man das Gender-Sternchen spricht, bekommt man dafür von außen natürlich einen entsprechenden Gegenwind, der teilweise auch im Tonfall sehr, sehr radikal ist, der beleidigend ist, der verletzend ist, der einem Vorwürfe macht, einem Dinge unterstellt. Das finde ich manchmal schon wirklich sehr, sehr krass. Und auf der anderen Seite muss man sich auch im Haus immer wieder dafür rechtfertigen. Und das finde ich nicht grundsätzlich schlimm, weil über Dinge zu reden ist ja wichtig. Das tun wir auch heute hier. Aber wenn das dann so eine von oben herab Komponente bekommt und eben auch ein gewisser Druck spürbar wird, dann finde ich das hochproblematisch. Und das nur sozusagen als Ergänzung, weil du gerade beschrieben hast, es könnte pro gendergerechte Sprache diesen Druck geben. Es gibt ihn eben auch gegen gendergerechte Sprache.
Ja, da muss ich mich schuldig bekennen. Bei uns in der Redaktion Medias Res haben wir ein paar Wochen lang mit Unterstützung von Kolleginnen daran gearbeitet, so eine Art Leitfaden für unsere Autorinnen und Autoren zu erarbeiten. Also wie sollen unsere Beiträge klingen, die bei uns laufen? Wie wollen wir als Moderatorinnen und Moderatoren klingen? Und wir haben am Ende, und das ist vor allen Dingen auf meinen Wunsch geschehen, am Ende einen Satz drin gehabt, ich kenne die, kriege ihn nicht mehr wörtlich zusammen, aber so nach dem Motto, ich würde mir wünschen, dass alle, die an dieser Sendung arbeiten, das Gender-Sternchen möglichst vermeiden und so möglichst fantasievoll mit dem Anspruch, den wir haben, an uns geschlechtergerecht zu moderieren und zu berichten, umgehen. Möglichst fantasievoll.
Der Satz steht sogar zweimal drin.
Aber möglichst ohne Gender-Sternchen. Daran kannst du erkennen, das ist im Haus hier schon rumgegangen. Es ist, da sind wir vielleicht auch, wir beide zumindest, Christoph, gar nicht weit voneinander entfernt. Du hast eben, hast du schon über Sprachempfinden gesprochen? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Nee, noch nicht. Ne? Du
es
hast
klang
dich
so
eher
unterschwellig klang eher so ein bisschen mit durch nach Sprachempfinden ich und Aversionen.
Hatten wir, glaube ich, schon im Vorgespräch ein bisschen.
Ach so. Für mich ist geschlechtergerechte Sprache imperativ. Da kommen wir nicht dran vorbei. Das will ich nicht und das möchte ich nicht. Ich möchte nur darüber diskutieren, wie wir das tun. Und ich habe ein ästhetisches Störgefühl beim Gender-Sternchen. Nur dabei.
Ich werde mal ganz kurz in meinem in der Hörerpost ein bisschen blättern, weil dazu ganz viel reinkommt. Füllt bitte die Stille.
Ja, machen wir gerne.
Ja, also das Sprachempfinden, da geht es mir so wie dir, Bettina. Ich zucke auf, wenn ich das Binnen-I, auch wenn es elegant wie von Ann-Kathrin gesprochen wird, höre. Es stört mich. Ich denke dann auch, in den meisten Kontexten ist es doch jetzt in dem Zusammenhang gar nicht wichtig, ob man alle Geschlechter und Inter und Trans und so weiter mitdenkt. Darum geht es doch jetzt gerade nicht. Also ich habe das Gefühl, dass mir ständig Geschlechtsteile dann vor Augen geführt werden, um das mal ein bisschen überspitzt zu formulieren, weil in manchen Kontexten finde ich es sinnvoll, dass man sagt Bürgerinnen und Bürger oder Journalistinnen und Journalisten, Hörerinnen und Hörer. In anderen Zusammenhängen spielt es aber gar keine Rolle. Aber wir reden jetzt gerade über das ästhetische Empfinden. Es ist sicher auch eine Frage der Gewohnheit. Ich gehe auf die 60 zu. Im nächsten Jahr wird es so sein und ich bin eben, naja, wie viele Jahre, 5 Jahrzehnte oder sagen wir 4 Jahrzehnte mit einer Sprache konfrontiert gewesen, die habe ich aufgesaugt, in der fühle ich mich wohl, die ist lebendig, das ist mein Biotop, die eben diese Genderforschung nicht aufgenommen hat und musste auch so nach und nach sehen, dass es da Entwicklungen gibt. Übrigens hat mir dabei sehr die Literatur geholfen, also die Belletristik. Wer die Romane von Peter Nadasch, dem ungarischen Schriftsteller, kennt, Nadasch ist einer der größten europäischen oder vielleicht weltweit der größten Romanciers, der genau die Frage der Geschlechter erzählt. Also was steckt in uns? Was ist denn männlich in einem Mann? Was ist weiblich? Was beides? Wo sind die Übergänge? Seine Figurenkonstellationen sind immer die, meistens, dass Mann, Frau und Mann oder zwei Männer und eine Frau zusammenkommen und das wechselt so. Und er beschreibt das auf eine Art und Weise, dass man wirklich existenziell erlebt, wir sind gar nicht so festgelegt auf Rollen, dass vielfach Geschlecht auch eine soziale Zuschreibung ist. Also das habe ich sogar durch die Literatur gelernt. Aber Peter Nadasch, der würde niemals auf die Idee kommen, jetzt in seinen Romanen von Ungarinnen und Ungarn zu sprechen.
In Romanen wird ja sowieso nicht gegendert, glaube ich.
Das stimmt nicht. Es gibt inzwischen insbesondere im Bereich der Science-Fiction-Literatur viele Romane, die sich damit auseinandersetzen, wie eben auch eine geschlechtergerechte Gesellschaft aussehen könnte. Eine Gesellschaft, in der Geschlecht komplett egal ist. Und da liest man dann auch unterschiedliche Formen von geschlechtergerechter Sprache oder geschlechtsfreier Sprache.
Und macht das Spaß, das zu lesen?
Ja, das ist überhaupt kein Problem, wenn man sich ein bisschen darauf einstellt.
Und in deinen Romanen wirst du wahrscheinlich nicht gendern, oder?
Nee, das ist keine Kategorie für mich, weil das ist vielleicht ein neues Stichwort, nachdem wir gerade über diese emotionalen Reaktionen auf das Gendern gesprochen haben.
Zu denen ich aber gerne vielleicht auch noch ein bisschen Feedback einbringen würde. Bring den Gedanken gerne zu Ende, dann melde ich mich nochmal.
Ja, da können wir weiter darüber reden. Ein Punkt, über den wir auch reden müssten, ist gendergerecht. Ich empfinde diesen Begriff als das, was man als Framing bezeichnet. Da soll mir suggeriert werden, dass die andere Sprache nicht gerecht sei. Ich empfinde das aber gar nicht so. Ich weiß, was mit gendergerecht gemeint ist, aber da beginnt für mich schon das Problem, dass man sagt, wer gendergerecht spricht, der ist gerecht gegenüber der Vielfalt der Lebensformen, der Gefühle, der Sexualität. Und wer nicht den Ideen des gendergerechten Sprechens entspricht, der ist genderungerecht oder bedient sich einer genderungerechten Sprache und ist deswegen auch jemand, der nicht gerecht agiert.
Also quasi jemand, Sprechakt. Der böse ist.
Genau, der böse ist.
Darf
und,
ich an dieser
und das,
Stelle?
Das finde ich hochproblematisch. Das ist wie die Listen, das Gut und Böse, korrekt und nicht korrekt und akzeptabel und nicht und so weiter damit vermittelt wird.
Christoph, dir kann geholfen werden, wenn ich kurz intervenieren darf. Wie wäre es mit dem Wort geschlechtersensibel?
Ja, das klingt schon ein bisschen besser. Würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Das würde ja auch bedeuten, dass das andere unsensibel ist.
Ja, aber das ist ja nicht unbedingt etwas Schlimmes.
Insensibilität ist gerade zeichnend, ist nicht besonders attraktiv, würde ich auf jeden Fall mal
aber
sagen.
Also
das ist gleich grob und rau und dann ist man gleich in der Extremisten.
Wenn ich dazwischen gekommen wäre, Christoph, hätte ich dir gerne vor 2,5 Minuten entgegengeworfen. Du hast nämlich gesagt, ich empfinde das als nicht gerecht oder als ungerecht oder sowas Ähnliches. Hast du empfunden. Ich hätte dir gerne entgegengeworfen und gesagt, es geht gar nicht um dich.
Es geht auch um ihn,
aber nicht
um ja, es geht um also uns alle. Es geht darum, wie wir zusammenleben und uns wahrnehmen.
Es geht nicht nur um dich. Diese einzige Perspektive einzunehmen, ich glaube, das wird dann wirklich allen nicht gerecht.
Ja, aber Bettina, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, das ist jetzt sehr persönlich. Ja. Ich habe 3 Töchter. Wir leben in der Familie, das ist ein Thema für uns. Und ich sehe, wie unsere Töchter im Studium und danach, als sie so in den Beruf reingehen, wie die erzählen, wie Frauen wahrgenommen werden. Ja. Weißt du, Ich finde es skandalös, dass Frauen bei gleicher Qualifikation und bei gleicher Arbeit im Schnitt schlechter bezahlt werden. Ich finde es skandalös, dass in den Entscheidungsgremien überall in der Gesellschaft, ob das in der Politik ist, in der Wirtschaft oder in anderen Bereichen, nicht so repräsentiert sind zahlenmäßig. Ich finde es skandalös zum Beispiel, dass auch im Deutschlandradio wir immer nur Intendanten haben, also männliche Intendanten und männliche Chefs in der oberen Etage. Das finde ich den Skandal.
Christoph,
ich finde nicht, dass man das mit über Sprache infiltrieren
jetzt
soll.
Jetzt mache
man
ich hier mal eine Praxis Intervention sorgen, an dieser Stelle, weil wenn wir über Gleichberechtigung sprechen und du aufzählst, was du skandalös findest, dann finde ich, müssen wir auch über Redezeit reden. Und da hast du jetzt dein Konto erstmal ein kleines bisschen voll gemacht.
Still, Entschuldigung.
Hier sind drei Menschen, jetzt. 2 Frauen, ein Mann. Und der Mann hatte eindeutig die längste Zeit jetzt sozusagen.
Ja, aber ihr redet aus einer ähnlichen Position, deswegen habe ich vielleicht ein bisschen mehr.
Nee, ich glaube nicht, dass wir aus einer ähnlichen Position.
Gut, ich bin jetzt ruhig, Entschuldigung.
Nein, du bist nicht ruhig, aber lass uns bitte auch den Platz auch etwas zu erzählen. Und jetzt würde ich gerne unsere HörerInnen noch mal kurz zu Wort kommen lassen, weil die da eben ganz viel auch uns geschrieben haben zu dem, was ihr gerade gesagt habt. Das ist die Wahrnehmung des Gender-Sternchens. Lasst uns vielleicht darauf noch mal zurückkommen. Weil ganz viele Leute geschrieben haben, ich fand das ehrlich gesagt auch irgendwie erst merkwürdig. Es hat mich sogar gestört, aber dann habe ich mich dran gewöhnt. Vielleicht mal beispielhaft Valerie. Ich bin 35, weiblich und es ist noch nicht lange her, dass ich Gender gendersensible Sprache auch nur nervig fand. Die meisten FeministInnen nahm ich als überreagierende Schrullen wahr. Und dann gab es den Moment, als ich einen Der Tag-Beitrag gehört habe, als ich deutlich gemerkt habe, wie viel mehr ich mich von dem Thema angesprochen, betroffen, beteiligt fühlte, weil gegendert wurde. Der Inhalt fand plötzlich nicht mehr in einer fernen Dimension statt, sondern hatte konkret etwas mit meinem Leben und meiner Umwelt zu tun, als es um Lehrerinnen, Forscherinnen, PolizistInnen ging. Letztendlich ist es eine Frage der Gewöhnung. Und wann, wenn ich jetzt in einer Zeit, in der Homosexualität endlich gesellschaftlich akzeptiert ist, Transsexualität, non-binäre Identität und Co. langsam in der Mitte der Gesellschaft ankommen, müssen wir dranbleiben und dürfen die Chance, Gleichstellung in der Sprache und in den Köpfen zu etablieren, nicht verstreichen lassen. Denn Sprache spielt eine riesige Rolle bei sowas. Durch die nervige Phase der Umgewöhnung muss unsere Generation eben durch. Bettina, was entgegnest du?
Mann, das war sehr durchdacht. Mir geht's ein bisschen ähnlich wie der Hörerin. Als du damit angefangen hast, Ann-Kathrin, mit dem Gendersternchen in deinen Moderationen in der Frühsendung, immer wenn du sie moderierst, ging mir das Herz auf, weil ich das, wie du das machst, immer ganz besonders toll finde und fand. Und das ist nach wie vor so. Und deswegen hat mich das wahrscheinlich auch besonders gestört, weil ich zu Anfang, 2,5 Jahre machst du das jetzt schon?
Das müsste ungefähr hinkommen. Ich habe ja kurz nach dem Verfassungsgerichtsurteil zur dritten Geschlechtsoption damit angefangen.
Hätte ich jetzt kürzer empfunden im Rückblick, aber egal.
So subtil war ich am Anfang.
Ja. Das war in the face, Ann-Kathrin. Also von Anfang an in the face. Ich finde, du machst das jetzt, man merkt dir an, dass du es einfach täglich anwendest und deswegen super smooth durch deine Moderation rutscht. Am Anfang hat mich das, weil ich es nicht kannte, bei uns hier im Haus nicht kannte, maßlos gestört. Und ich habe einfach Minuten damit zugebracht, mich darüber zu ärgern. Und diese Minuten sind vergangen und ich habe nicht gehört, was du Kluges gefragt hast oder was du moderiert hast oder worum es dir eigentlich ging. Und dann habe ich gedacht, ich bin eine Hörerin. In dem Fall bin ich ja nicht nur eine Kollegin, sondern ich bin auch eine Hörerin. Und wie vielen wird es noch so gehen? Ja. Und sie bringt sich da, die Kollegin bringt sich da wirklich um auch Inhalt. Und die bringt auch die Hörerinnen und Hörer um Inhalt, wenn die alle erstmal damit beschäftigt sind, sich über die Moderatorin aufzuregen. So war mein Startpunkt.
Das ist übrigens auch eine Kritik, die viele derjenigen äußern, die uns schreiben, dass sie es doof finden. Das an der Stelle nur ergänzt. Bitte, fahr gerne fort.
Ich bin noch nicht ganz drüber weg, mich darüber zu ärgern. Ich gewöhne mich aber immer mehr daran. Und als ich eben sagte, dass wir bei uns in der Redaktion unseren Leitfaden erarbeitet haben, den haben wir aber gemacht in einer Zeit, in der ich eigentlich dachte, komm, alle Schleusen offen, ich kann gegen das Binnen-I werde ich niemals was ausrichten können. Das ist jetzt einfach in der Welt und das wird auch so gesprochen, macht nichts. Und dann kamen die Hörermails auch bei uns rein und zwar in einer massiven Form, wie ich es eigentlich bei fast keinem anderen Thema gesehen habe. Und ich habe gedacht, jetzt musst du was unternehmen. Es gibt eine Art von, ich stellte eine Art von Entfremdung fest und das hat mir wirklich Angst gemacht. Und als Christoph eben sagte, dass es hier keine Hausvorgaben gibt und dass es einen Leitfaden gibt, der Empfehlungen ausspricht. Jetzt gibt es gerade eine neue Arbeitsgruppe, die neue Empfehlungen erarbeiten will. Also es ist ein Prozess, in dem wir jetzt gerade sind.
Ich bin in der Arbeitsgruppe drin.
Ich weiß. Ich nicht. Ich bekenne mich.
Und wir wollen keine neuen Empfehlungen.
Okay, du willst keine.
Jedenfalls will ich es nicht.
Aber mit diesem Slogan, mit dieser Strategie, wir machen keine Hausvorgaben, ist das Haus vor 3 oder 4 Jahren ganz gut gefahren. Mittlerweile, glaube ich, hat das Haus, ich sag's mal so, das sagt man natürlich einfach, um so ein abstraktes Gebilde irgendwie zu bezeichnen, vielleicht auch die Führungsebene hier im Haus, aber ich hoffe nicht, dass ich Ihnen da was unterstelle. Ich glaube aber ein zunehmend ungutes Gefühl, weil nicht nur ich in der Medienredaktion Mails kriege, sondern natürlich jeder hier im Haus Mails kriegt von Hörerinnen und Hörern, die sich darüber maßlos aufregen. Es gibt viele, die sich freuen. Es gibt aber, ich würde sagen, als Reaktion auf unser lineares Angebot deutlich mehr, die sich darüber nicht freuen. Das heißt, ein Haus kann es sich nicht leisten, ein Hörfunksender kann es sich nicht leisten, der von Beiträgen bezahlt wird, auf Dauer den Leuten vor den Kopf zu stoßen.
Sehe ich absolut so, würde aber ergänzen, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk kann es sich eben auch nicht leisten, bestimmte HörerInnen auszuschließen. Da möchte ich Cynthia zitieren, die ihre Alltags- und Selbsterfahrungen im Prinzip geschildert hat und beschrieben hat in der Mail, wie sie schon immer mit klassischen Geschlechterrollen gefremdelt hat, wie sie das wirklich belastet hat und wie sie sich irgendwie nicht so richtig in der Welt zu Hause gefühlt hat. Immer das Gefühl hatte, sie passt hier nicht rein, irgendwie stimmt es nicht. Und dann schreibt sie mit Blick auf den Deutschlandfunk und geschlechtersensible Sprache im Deutschlandfunk, Für mich sagt diese altehrwürdige Institution, die vorher schlicht Lautsprecher der offiziell normalen Welt war, zu der ich nicht gehörte, plötzlich ganz nebenbei in ein paar Silben, dass ich in Ordnung bin. Dass ich gut bin, so wie ich bin. Dass ich gesehen werde, ohne meine Rolle zu überhöhen. Dass ich mich nicht zu fürchten brauche. Dass ich einen Platz habe. Dass wir eine bunte Gesellschaft sind. Und dieses Bunt so selbstverständlich ist, dass es sogar bei Deutschlandradio trockenruhig und langweilig wie alles andere auch zum Ausdruck kommt.
Ja. Ich meine, das ist ja auch vollkommen, das ist auch vollkommen richtig so. Also die Vielfalt der Sexualität, die Übergänge.
Geschlechtsidentität ist hier das Richtige.
Geschlechtsidentität, ja. Die Übergänge, das nicht klar definierte, harsche, binäre, das ist ja eine Lebensrealität. Mhm. Das ist ja nicht nur ein Ausdruck, sondern da zeigt sich die Schönheit, Vielfalt und Offenheit und Wundersamkeit und das Geheimnisvolle unserer Existenz. Ja, ja. Das ist so. Und damit müssen viele noch lernen, damit zurechtzukommen, dass wir uns unter Wert verkaufen, wenn wir uns auf Mann und Frau festlegen, sondern dass es breit ist im Spektrum. So, das ist die eine Sache. Ja? Die andere Sache ist, wie geht man in der Sprache damit um? Mhm. In der Praxis, wie machen wir uns das leicht, dass wir uns auch verstehen und nicht aneinander vorbeireden. Und da finde ich, da war bisher für mich immer der Königsweg, dass man sich auf eine Form einigt. Und das generische Maskulinum trägt im Grunde das alles in sich. Das sind nicht nur, wenn ich von dem Bürger, also dem Bürger rede, der Bürger, nicht nur alle Frauen mit gemeint, sondern da geht es gar nicht um das Geschlecht. Der Bürger ist der Genus, ist das grammatikalische Geschlecht, was nicht das biologische Geschlecht meint. Wir müssen uns diese Differenzierung, dass es eben in der Sprache unterschiedliche formale Ebenen gibt, damit anfreunden oder erkennen, dass das in der Sprache drin liegt. Wie Winfried Kretschmann gesagt hat, ne, man kann auch schon ein bisschen erwarten, dass man den Unterschied zwischen Genus und Sexus, also dem grammatischen Geschlecht und dem biologischen Geschlecht, unterscheidet in der Sprache. Die Tür, natürlich ist die Tür ein grammatikalisches Geschlecht und kein Sexus.
Aber Entschuldigung, ja, warum kann man das als...
Lass mich gerade noch einen Gedanken zu Ende führen, Ann-Kathrin. Deswegen finde ich, wenn man das generische Maskulinum verwendet, was ich auch gar nicht notorisch verwende, also ich bin da ja, das habe ich ja beschrieben, auch flexibel und versuche mich so in die Zeit der Sprache hineinzuschwingen oder hineinzufühlen, weil die Sprache eben verändert und Sprachgebrauch. Aber appelliere ich daran, auch einmal einen Gedanken daran zu verschwenden, dass die Sprache auch sehr subtil ist und die Möglichkeiten eben des Genus und des Sexus anbietet und dass man das auch differenzieren kann. Und Kolleginnen haben bei mir in der Abteilung gesagt, oder ich denke an eine Kollegin, ja, sie will nicht immer nur beim generischen Maskulinum mitgemeint sein. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du bist ja nicht nur mitgemeint, sondern es geht hier nicht um Mann und Frau in dieser Form, sondern es geht darum, dass alle gemeint sind, auch die Übergangsformen, auch Trans und Wackel oder Hin- und Her-Bewegungen. Das heißt, das umfasst alles. Während beim generischen Femininum, also wenn man jetzt sagen würde, die Bürger, und würde sagen, da sind alle mitgemeint, auch die Männer und die sich dazwischen fühlen oder ganz am Rande oder gar nicht sexuell fühlen, das geht deswegen nicht, weil es nicht etabliert ist. Es gibt kein generisches Femininum. Etabliert hat sich in der Sprachentwicklung das generische Maskulinum, was aber kein Sexus ist, sondern nur ein grammatikalisches Geschlecht.
Ich verstehe diese Argumentation, aber dennoch funktioniert sie ja nicht. Es gibt ja Studien, die zeigen, dass wenn allein das generische Maskulinum verwendet wird, dass die Menschen sich darunter vor allem eine Gruppe von Männern vorstellen.
Manche. Nein,
das ist in Studien belegt, dass
aber
das auch allgemein dazu führt.
Nee, allgemein? Allgemein, Ann-Kathrin, nicht. Ich sehe aber auch,
Entschuldigung,
da hast du recht,
dass
man betonen muss, wenn man miteinander redet, dass man auch mal anklingen lässt, dass man Hörerinnen und Hörer sagt. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber ich würde nicht das generische Maskulinum verdammen als eine patriarchalische Dominanz, die wir abbauen müssen.
Ich zitiere dazu unseren Hörer Patrick, der eben genau darauf hinweist, dass es eine Reihe von Studien gibt, dass bei der Nutzung des generischen Maskulinums die Assoziation eher männlich ist. Er nennt zum Beispiel Stahlberg und Szczesny von 2001 Effekte des generischen Maskulinums und alternativer Sprachformen auf den gedanklichen Einbezug von Frauen. Ich zähle jetzt nicht die weiteren Studien auf, die hier genannt sind. Ja. Also es gibt Studien, die belegen, dass, wenn das generische Maskulinum vor allem verwendet wird, die Menschen sich Männer vorstellen.
Ja, es gibt Studien, die anderes sagen. Und wenn wir die Hörerreaktionen bei uns hier so mitbekommen, da gibt es positive Resonanz an Katrin auf das, was du machst. Es gibt auch höchst negative Resonanz darauf.
Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich weigere mich nur, das stehen zu lassen, dass du behauptest, wenn das generische Maskulinum benutzt wird, dann stellt sich niemand nur Männer vor. Das ist nicht so. Das ist ein Faktum, das durch Studien belegt ist, was ich dir hier auch anhand diverser Reaktionen zeigen kann.
Ich hab nicht gesagt, dass dann alle nur an, wie du es gerade formuliert hast, sich nicht mitgemeint fühlen, sondern ich habe nur gesagt, dass unsere Sprache das anbietet. Um eine leichte, fließende, unkomplizierte Kommunikation zu ermöglichen. Weil wenn man immer wieder mitdenken muss, dass man auch alle gemeint hat, das kann man machen, es ist umständlich, aber für die Leichtigkeit der Kommunikation fände ich es viel sinnvoller, dass man eine Form findet, bei der sich alle mit gemeint fühlen.
Sehe ich,
aber auf der Suche ist ja Ann-Kathrin beispielsweise und das könnte ja dieses Binnen-I sein.
Das könnte das sein, wobei das ist auch was in der Hörerpost, die wir bekommen haben, Hörerinnenpost, zum Tragen kommt, dass viele auch mit dem, was unsere Sprache da anbietet, noch nicht zufrieden sind und sich die Entwicklung etwas wünschen würde, was darüber hinaus liegt. Weil natürlich, wir haben genau das Problem, dass wir mit der Sprache, die wir nutzen, die Teile von uns nutzen, die ich nutze, bringe ich es mal auf den Punkt, dass sich Menschen vor den Empfangsgeräten davon irritiert fühlen. Und das ist ein enormes Problem. Es gibt Menschen, das habe ich auch in der Hörerpost, vielleicht um mal Markus zu zitieren, das ist nicht Aufklärung, das ist Ideologie und zwar in ihrer Konsequenz eine latent totalitäre Ideologie, quasi eine Art Neusprech wie bei Orwell. Es ist kein Wunder, dass das Abneigung und Abwehr auslösen kann. Mich stört das sehr und ich würde mir wünschen, sie würden zu normaler, ungekünstelter Sprache zurückkehren. Diese Reaktionen gibt es und wir müssen einen Weg finden, damit umzugehen, damit sich auch diese Menschen bei uns gesehen fühlen und abgebildet fühlen.
Und da ist mein Plädoyer das für Maß und Mitte. Mhm. Nicht die Extreme. Ich finde es furchtbar, wenn wir nur mit dem generischen Maskulinum reden würden, weil das in der Gesellschaft auch nicht so ist und es da dann Missverständnisse gibt und manche sich ausgeschlossen fühlen. Darauf muss man Acht geben. Ich fände es aber genauso furchtbar, wenn wir einführen würden, dass das gesprochene Binnen-I, also dieser Glottalplosiv, der ist verbindlich oder der wird über die Maßen dauernd verwendet. Das sind für mich, ehrlich gesagt, Ann-Kathrin, auch wenn du es machst, das sind für mich die Pole. Ja? Die Sache, wie es Bettina beschrieben hat, dass sie von Hörerinnen und Hörern spricht, das finde ich, das ist eher Maß und Mitte. Und die HörerInnen, das kommt mir nicht nach Mitte vor. Das ist, glaube ich, ein Abschaltfaktor.
Oder für viele ein Einschaltfaktor.
Da würde ich sagen, für wenige ist es ein Einschaltfaktor, für viele ist es ein Abschaltfaktor. Aber damit wir der Sprachentwicklung gerecht werden, Maß und Mitte im Reden. Und da würde ich eher Bettina zustimmen, diesen Weg zu finden und auf die Extreme zu verzichten.
Ich weiß aber trotzdem, das ist mir sehr bewusst, dass unser kleiner Leitfaden aus der Redaktion einen massiven blinden Fleck hat. Wir werden denen, die wir in Stellenanzeigen gerne als divers bezeichnen, nicht gerecht. Da kann man drumherum reden oder man kann sich wünschen, alle sind sehr fantasievoll und lassen sich viel einfallen. Aber das ist ein Punkt, den können wir schlecht lösen, ohne diesen Kunstgriff, den Ann-Kathrin benutzt. Mir ist das sehr bewusst, dass da wie so eine Austastlücke ist in unseren Moderationen. Und ich, wenn ich mich hineinversetze in die, war das Cynthia, von der du eben gesprochen hast, das tut mir in der Seele weh, wenn ich mir vorstelle, dass diese Hörerin sich von dem, was wir tun, nicht angesprochen fühlt oder nicht mitgenommen fühlt. Da denke ich, das ist nicht in Ordnung. Da haben wir lange genug einfach darüber hinweggewischt.
Ich muss ganz kurz dich korrigieren. Du hast Hörerinnen gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das in diesem Fall korrekt ist oder nicht unter Umständen ein Missgendern sein könnte.
Ja.
Weil sie sich explizit als nicht-binäre Person bezeichnet hat. Und da geraten wir dann tatsächlich mit unserer konventionellen Sprache schnell an.
Nee, eben nicht.
Doch.
Also da würde ich sagen, nein. Bitte ja gerade nur das. Nein. Also das generische Maskulinum.
Nein.
Meint alle.
Nein.
Auch
Entschuldigung,
auch divers,
Christoph,
komplett,
du kannst nicht Menschen vorschreiben, dass sie sich vom Maskulinum angesprochen fühlen.
Nee, schreibe ich nicht vor. Nein, ich will es nur erklären, darüber einmal nachzudenken, ob diese Form nicht alle meint. Denn wenn wir von innen, und also Männern und Frauen sprechen, dann haben wir das binäre System, ist vollkommen richtig. Das grammatikalische Maskulinum, das bietet aber im Grunde alles. Da ist alles drin. Auch das Diverse und das Nicht-Binäre. Komplett.
Ich finde es an der Stelle nicht in Ordnung, mit Blick auf eine konkrete Person vorschreiben zu wollen oder nahelegen zu wollen, dass die Person sich doch von einer männlichen Form angesprochen fühlen soll.
Es ist keine männliche Form.
Doch.
Nein.
Diese Person hat explizit geäußert, dass sie sich in bestehenden Sprach- und Geschlechterordnungen nicht wiederfindet. Und ich finde, an dieser Stelle gilt es zu akzeptieren, dass diese Person andere Worte braucht.
Ja, natürlich.
Um
Ann-Kathrin, das will ich ja gar nicht abstreiten.
Okay,
Cynthia, vielleicht hört sie ja zu oder eher zu. Sie muss uns hören und uns sich auch mit gemeint fühlen, absolut.
Ja.
Deswegen sage ich ja, wir dürfen uns nicht auf eine Form versteifen.
Es ist super kompliziert,
machen
wir uns nichts vor.
Total.
Wenn sich eine Person den Namen Cynthia gibt oder den Namen Cynthia hat, der ja für viele durch die A-Endung erstmal automatisch was Weibliches hervorruft und dann natürlich auch immer wahrscheinlich häufiger als ihr oder dieser Person lieb ist, mit sie angesprochen wird, ist das echt ein Dilemma.
Und wir kommen zu einem großen Problem unserer deutschen Sprache, nämlich den Personalpronomen.
Ja, absolut, denn dafür gibt es keinen. Man kann ja nicht es sagen. Ich glaube nicht, dass das sind ja Freude machen würde.
Aber andererseits hat keine Probleme, die ist so offen und so weit, die taugt für die höchsten Gedanken, für die schönste Poesie. Und es wird auch gelacht, wenn wir mit der deutschen Sprache nicht alle
äußern.
Ja, bitte, Bettina.
Ich finde, wir sollten vielleicht versuchen, zum eigentlichen Problem vorzudringen. Warum wir hier sitzen, alle einen roten Kopf haben, mehr oder weniger.
Hey.
Und uns das auch wirklich persönlich was angeht, jenseits unserer Arbeit als Journalistinnen und Journalisten, das ist so. Ich finde Sprache, es gibt kaum etwas Persönlicheres als Sprache. Und ich glaube auch, in diesem Sender wird deswegen auch so leidenschaftlich gestritten, weil diese Sprache unser aller Handwerk ist. Und weil wir natürlich wissen, dass wenn man für die Verwendung von Sprache kritisiert wird, das etwas ist, was ganz tief reingeht. Ich will dir nichts unterstellen, Ann-Kathrin. Ich kann mir vorstellen, dass dich das auch angefasst hat, wenn du diesen Weg, der für dich logisch und richtig erschien, gegangen bist und wurdest dann vor deinen Chef zitiert oder der kam zu dir und hat gesagt, nee, das machst du jetzt mal besser nicht mehr so, sondern das probieren wir jetzt mal anders. Und du hast dich bestimmt wehren müssen dagegen. Und das sind Dinge, die gehen extrem tief rein.
Ja.
Wir dürfen nur nicht vergessen, zwei Dinge, finde ich. Erstens, Journalistinnen und Journalisten, Medienschaffende, sind in einer absolut privilegierten Position. Wir sind Multiplikatoren. Das, was wir machen, was wir tun, ist auch richtungsweisend. A. Und B, diese Kränkung und die Störung des Sprachempfindens, die Kritik an Sprache, die ficht unsere Hörerinnen und Hörer genauso an wie uns. Obwohl viele von denen vielleicht ihr Geld nicht damit verdienen, Sprache gut anzuwenden und mit Sprache Inhalte zu transportieren. Aber jeder identifiziert sich extrem durch Sprache. Ich glaube, fast am meisten von allen Dingen, die man so hat im Leben. Deswegen ist das ein hochemotionaler Diskurs. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, unsere Perspektiven möglichst offen zu halten und von vielen verschiedenen Standpunkten aus drauf zu gucken.
Diese Emotionalität erklärt für mich auch diese teilweise doch sehr heftigen Reaktionen, die wir von Hörern, Hörerinnen bekommen, die sich beschweren. Ich weiß nicht, wie die Post bei euch so aussieht, aber ich habe es ja eben schon mal angedeutet, teilweise ist es schon auch wirklich unflätig, was da geschrieben wird. Jetzt bei uns, die Podcast-Hörerinnen, waren alle einigermaßen solide. Da gab es so zwei, drei, wo ich sagen würde, na, da denkst du vielleicht nochmal drüber nach, ob das so menschliche Ausdrucksweise ist. Aber gerade so im linearen Programm kommt wirklich einfach auch enorm viel, wo ich mir denken würde, ich möchte nicht, dass auf der Straße jemand so mit mir spricht. Ich möchte auch nicht, dass jemand solche Mails schreibt. Und ich kann mir das tatsächlich nur, diese Emotionalität tatsächlich nur damit erklären, dass genau das passiert, was du gerade gesagt hast, dass die Menschen das als persönlichen Angriff auf sich, aber eben auch auf ihre Sicht auf die Welt begreifen.
Ja, die Sprache, also wie der Atem, ne? das ist in uns drin. Das ist organisch mit uns verbunden, da sind wir verletzbar. Deswegen haben wir die großen Mythen, auch diese Symbole, das Wort am Anfang, ja, der Sprache, der Odem, der eingegossen wird, der Atem, das Lebendige. Da sind wir am Nerv unserer Existenz. Deswegen tut es weh und ist es heikel. Und wir als öffentlich-rechtlicher Sender, der ja von allen bezahlt wird, also bei uns kann man nicht abbestellen wie ein Abonnement, müssen da besonders aufpassen. Ja. Tendenzmedien wie die Taz, die kann den Stiefel durchziehen, ne, und das alles konsequent mit Sternchen und Doppelpunkt und so weiter machen. Aber wir müssen das Gesamte im Blick behalten.
Ich habe ein paar Sätze mitgebracht von einer, finde ich, ganz klugen Frau, die wir vor einigen Wochen in unserem Medias Res Podcast nach Redaktionsschluss hatten. Gabriele Diewald, die ist Sprachwissenschaftlerin. Und die hat unter anderem auch einen Duden-Ratgeber geschrieben über besser gendern. Ich glaube, so heißt er. Ich weiß gar nicht ganz genau. Und die hat uns gesagt, dass Grammatik zum Beispiel sich ständig verändert, dass wir nur glauben, dass das, was wir in der Schule gelernt haben, sakrosankt ist und sich niemals, das stimmt nicht. Wir vermissen heute immer noch das Dativ-I, sagte sie. Sie hat auch gesagt, Sprachwandel wird immer als negativ empfunden. Ja. Sprache ändert sich permanent und hat sich schon immer geändert. Und wenn sie sich ändert, gibt es Widerstand und gibt es negative Gefühle. Und sie hat auch gesagt, das Neue wird abgelehnt, das mal per se. Und das fand ich besonders bemerkenswert. Sie wurde gefragt, warum eigentlich jetzt sich alle, wenn man jetzt voraussetzt, dass Sprache in ihrem Änderungsprozess etwas als schmerzhaft Empfundenes ist, warum wird denn gerade dieses Gender-Sternchen als so besonders schmerzhaft empfunden? Und da hat sie gesagt, weil das Symptom eines gesellschaftlichen Wandels ist. Damit geht einher, dass die Geschlechterordnung sich parallel dazu auch stark verändert hat. Die alten Hierarchien funktionieren heute nicht mehr im Jahr 2020. Und das Gender-Sternchen ist quasi Ausdruck dieser veränderten gesellschaftlichen Ordnung. Und deswegen, glaube ich, fügt der eine Schmerz über den sprachlichen Wandel, wird noch dazu quasi, wird einem anderen Schmerz hinzugefügt, den vielleicht manche empfinden.
Und wir haben ja inzwischen auch die Tatsache, dass die binäre Ordnung durch das Bundesverfassungsgericht in Frage gestellt wird. Durch das Urteil zum Personenstandsregister sagt das deutsche Bundesverfassungsgericht, dass es Optionen abseits von männlich und weiblich geben muss. Ich glaube, dieses Urteil hat am Ende auch dazu geführt, dass dieser rasante Wandel, wie wir ihn jetzt erleben, bei der geschlechtersensiblen Sprache stattgefunden hat. Dieser Leitfaden, über den wir schon gesprochen haben, ist ja auch als Konsequenz dieses Urteils überhaupt erst verfasst worden. Wir hier im Haus mussten uns darüber Gedanken machen, wie wir zum Beispiel Stellenausschreibungen zukünftig ausschreiben, wie wir intern kommunizieren, um eben diesem, was gerne als drittes Geschlecht, aber eigentlich ja eine dritte Geschlechtsoption, die vielfältig sein kann, damit das zum Tragen kommt, damit das einen Platz findet.
Ja, aber ist das nicht irre, wie weit der Gesetzgeber schon ist?
Naja, ist das Wahnsinn. Halblang, er geht ja gar nicht so weit. Er sagt, das Bundesverfassungsgericht von vor 2 Jahren, er sagt ja in seinem Urteil nur, dass es im Personenstandsregister auch das D für divers geben muss. Ja, und er sagt nichts über die Sprache aus.
Genau.
Es geht nur um diesen einen Punkt und ein Bundesgerichtshofsurteil, wenn wir schon auf der juristischen Ebene sind, auch glaube ich von vor 2 Jahren, der hat abgelehnt, dass sich Behörden, Institutionen, Wirtschaftsunternehmen dazu verpflichtet werden können, einen Kunden mit Kundin, die eine Frau war, anzusprechen.
Das Sparkassenurteil.
Das Sparkassenurteil.
Darüber bist du froh? Das klingt jetzt gerade so.
Nein, ich berichte nur, wie die juristische Lage ist. Ihr tut jetzt beide so, als ob die Rechtsprechung meilenweit avantgardistisch schon unsere Zukunft der Gleichberechtigung ausgemalt hätte. Wir haben verschiedene Urteile zu verschiedenen Themen in einem bestimmten Rahmen der Rechtsprechung.
Das möchte ich noch mal gerade ziehen. Ich glaube, da hast du mich falsch verstanden. Es geht mir darum, dass das Verfassungsgericht bestätigt, dass wir nicht nur zwei Geschlechter
haben. Ja, aber da haben wir doch jetzt schon eine halbe Stunde drüber geredet, dass wir auch gar keine andere Meinung sind.
Nein, ich wollte nur noch mal klarziehen, in Ergänzung zu Bettina, die das ja festgestellt hat, dass es eben nicht nur ein Sprachwandel ist, sondern dass es im Prinzip die Ordnung der Welt, wie wir sie verstehen, wie sie lange galt, dass die sich wandelt. Und dass dieses Urteil für mich der Ausgangspunkt ist, warum wir eben dann auch anfangen, viel stärker noch über Sprache nachzudenken, ja, auf Basis dieses Urteils.
Ja, ja.
Ist das verständlich?
Ja, das ist verständlich. Okay. Aber da, an dem Punkt glaube ich, dass die Sprache oder unser Sprechen, wir reden ja über das Sprechen, ein bisschen als Geisel oder in Haft genommen wird für eine Entwicklung, die wir in der Praxis nicht richtig hinbekommen. Also ich glaube, in den Köpfen ist in weiten Teilen der Bevölkerung oder sogar global gesehen oder mehr oder weniger in manchen Regionen vielleicht weniger, doch, dass unsere Kulturen in der Gleichberechtigung und in der Achtung der Frau, auch der Diversität der Geschlechter, dass wir da viele blinde Flecken haben und dass es da höchst ungerecht zugegangen ist. Ja? Mhm. Dass wesentliche Teile der Menschheit untergebuttert wurde. Ja? Und dass sich das absolut ändern muss in vielerlei Hinsicht, bis zu dem Punkt, den ich vorhin beschrieben habe, dass auch in den Verantwortungsbereichen der verschiedenen Teile der Gesellschaften genauso viele oder mehr Frauen sein müssten. Absolut. Und ich glaube, das ist, glaube ich, erkannt in weiten Teilen. In der Praxis ist es noch nicht so. Und der Frust darüber, dass wir es in der Praxis noch nicht so weit gebracht haben, wie auch hier im Deutschlandradio, im Deutschlandfunk nicht, führt dazu, dass man jetzt versucht, das über die Sprache in die Köpfe hineinzubekommen. Mhm. Und das ist aber, finde ich, der falsche Weg. Es muss der offene Diskurs sein. Mhm. Nicht die Festlegung, wie man reden soll, damit es dann auch in den Köpfen und im Emotionshaushalt funktioniert, dass wir alles kapieren, sondern die würde ich da außen vor lassen. Und zum Beispiel noch, was die Sprachentwicklung angeht. Natürlich, Sprache entwickelt sich. Wir reden vielleicht in 10 Jahren oder in 5 Jahren schon ganz anders, als wir heute reden. Ich vielleicht auch. So ist das Leben, vielfältig, offen, dynamisch, organisch. Da kann ich gar nichts dagegen haben. Aber ich glaube, bei der Sprache, beim Binnen-I zum Beispiel, beim Großgesprochenen, Glottalplosiv, gibt es ein Problem, auf das ich jetzt mal aufmerksam machen möchte.
Bitte kurz.
Ganz kurz, darauf hat mich unser Chefredakteur Stefan Detjen aufmerksam gemacht.
Er ist kein Chefredakteur.
Was ist er denn?
Hauptstadtstudioleiter.
Hauptstadtstudioleiter, gut. Der warnt auch davor, und zwar aus folgendem Grund, weil diese Sprechweise auch politisch konnotiert wird. Ja? Mit dieser Sprechweise des großgesprochenen Binnen-Is verbinden viele eine Haltung, ich habe von die Zeitung angesprochen, des linken medialen Geschäfts. Ja? Wer das spricht, der ist links, der ist radikal feministisch und so weiter. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das stimmt. Das stimmt vielleicht gar nicht. Aber in den Köpfen ja, vieler von uns, die uns nutzen und hören, wirkt das so, ja? Dann klingen wir, wenn wir das so machen, wie die Taz oder wie irgendeine andere linke Zeitung. Das ist das Fatale bei der Sache.
Da sind wir wieder bei der Wirkung unserer Sprache, die wir ja immer mitdenken müssen, weil das, was wir machen, unser Journalismus, hat ja nun mal eine Wirkung. Das finde ich natürlich dann am Ende auch ein großes Problem, wenn wir sozusagen über die Verwendung von geschlechtersensibler Sprache als in irgendeiner politischen Art stehend identifiziert werden. Ich habe auch noch keine Lösung, wie wir diese Problematik lösen können, weil einfach darauf zu verzichten, ist aus meiner Sicht keine Lösung, aus Argumenten, die wir hier jetzt schon vielfach genannt haben. Ich möchte gerne nochmal ein Bild aufgreifen, was du gerade gebracht hast, Christoph, nämlich über Sprache Dinge in die Köpfe bekommen. Das ist ja auch was die Wirkung von geschlechtersensibler Sprache, insbesondere des Binnen-Is, des Gendersternchens ist, dass die Leute das Gefühl haben, sie fühlen sich plötzlich irgendwie bevormundet. Die spricht das, also will die auch, dass ich das spreche. Die spricht das, sie möchte mir irgendwas aufdrücken. Und das finde ich, also so sehr ich das emotional auch verstehen kann, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, das irritiert mich immer so ein bisschen, weil natürlich möchte ich niemandem irgendwas aufdrücken. Ich möchte einfach nur so sprechen, wie ich spreche. Und das soll überhaupt niemanden dazu bringen, auch so zu sprechen.
Ja, vielleicht muss man das auch lernen, andere Sprechweisen zu akzeptieren, ja, als eine Form, der man nicht folgen muss. Das ist sicher ein guter Aspekt, ja.
Bettina hat einen Gedanken dazu?
Ja, dass das so wirkt, ist kein Wunder. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich finde, dass wir in unserem Berufsstand eine besonders herausgehobene, ich würde sagen, Machtposition auch haben, eine Einflussfunktion. Mhm. Hörerinnen und Hörer können selten mit uns wirklich interagieren, sondern die nehmen uns oft auch als einkanalig wahr. Also wir senden was aus, die empfangen was. Wir erkämpfen uns ja jetzt gerade immer mehr Möglichkeiten, auch einen Rückkanal zu finden und auch zu interagieren mit unseren Hörerinnen und Hörern. Und ich glaube, dass die Irritation bei vielen Hörern dadurch entsteht oder dieses Gefühl, dass sie sich hier bei uns im Programm manchmal in so einer volkspädagogischen Umerziehungsanstalt wiederfinden unter Umständen, rührt auch daher, dass sie das Gefühl haben, dass Sprache von Menschen verändert wird. Also vielleicht sogar von möglichst vielen. Oder dass Sprache wie eine Art lange anhaltender, immerwährender Prozess ist. Mhm. Wenn diese Hörerinnen und Hörer jetzt das Gefühl bekommen, dass da ein paar wenige, nämlich wir Journalistinnen und Journalisten, diesen Veränderungsprozess vorantreiben, dann ist es nicht erstaunlich, dass sie denken, wir wollten sie umerziehen.
Im Sinne von, niemand spricht im Alltag dieser Menschen so, sondern nur im Deutschlandfunk wird
genau.
So gesprochen.
Ja. Und wir sprechen ja nicht mit ihnen. Mhm. Also wir haben jetzt in unserem Podcast nach Redaktionsschluss haben wir das getan. Ein Hörer hat nämlich genau das zu uns gesagt. Ich habe das Gefühl, du willst uns, ihr wollt uns umerziehen. Mhm. Ihr wollt uns Gehirn waschen oder was auch immer er sich da vielleicht gedacht hat. Und das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Wir nehmen jetzt quasi die Sprachhoheit über den Köpfen der Menschen, für die wir senden, wieder ein. Ich mache das jetzt mal bewusst theatralisch, weil das, glaube ich, wirklich häufig so empfunden wird. Und da müssen wir kleinere Brötchen backen, finde ich.
Ich kann das ergänzen durch eine Erfahrung mit einer, ich glaube, es war tatsächlich sogar eine Podcast-Hörerin, die auch geschrieben hat, ich verstehe überhaupt nicht, was das soll, warum, und ich finde das nicht gut. Und dann habe ich sehr, sehr lang darauf geantwortet und erklärt, warum ich das mache. Daraufhin kam ein Danke zurück und jetzt verstehe ich die Argumente. Ich finde es immer noch nicht gut, aber ich akzeptiere, dass sie so sprechen. Und das, was du gesagt hast und diese Erfahrung, die ich gemacht habe, spricht für mich irgendwie dann dafür, dass wir noch stärker in den Austausch gehen müssen und erklären müssen, warum wir sprechen, wie wir sprechen, warum wir berichten, wie wir berichten und einfach diese Einseitigkeit der Kommunikation immer öfter aufheben müssen.
Ja, und wichtig ist, dass wir das nicht alle auf die gleiche Art und Weise tun, sondern dass wir uns nach wie vor, soweit es geht, davon voneinander unterscheiden. Mhm. Weil ich glaube, das ist das Schlimmste, was uns als Journalistinnen und Journalisten passieren könnte, dass man uns als einheitliche Masse auf dem Weg zu einer geschlechtersensibleren Sprache verstehen. Denn das würde nicht die Realität abbilden, zumindest die hier im Haus nicht. Ja. Denn das gehört auch zur ganzen Geschichte dazu, dass nicht nur wir drei uns hier unterhalten, sondern das Thema, wie gendern wir richtig, ist eins, was uns bis in unsere Sitzungen verfolgt. Und da wird heiß gestritten. Und du warst nicht dabei, Katrin, aber wir haben uns, Christoph und ich, schon in einer großen Sitzung, ich weiß nicht, wie viele waren dabei, per Skype natürlich, weil wir im Moment uns nicht treffen können, aber da waren über 100 Leute.
100 Leute aus dem Haus haben damit diskutiert.
Und wir haben uns wirklich, heiß diskutiert. Und das möchte ich hiermit festhalten. Es gibt nicht die Linie des Deutschlandfunks, des Deutschlandradios, wie hier das journalistische Personal öffentlich mit dem Thema umzugehen hat, sondern das kann hier jeder weitgehend so tun, wie er es für richtig hält.
Ich fand das jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort von dir. Würde Christoph gerne nochmal die Gelegenheit geben für ein eigenes Schlusswort, bevor ich dann mit einem Schlusswort eines Hörers schließe. Ist das für euch in Ordnung oder seht ihr noch Themen, über die wir unbedingt nochmal sprechen müssen?
Ja, aber so schön abschließen wie Bettina gerade kann ich gar nicht.
Was wir noch nicht hatten, und das wundert mich sehr, ein Thema haben wir noch nicht gehabt. Und das sind die substantivierten Partizipien. Der Studierende.
Gott. Das ist ja, der Hörende. Das ist ja grundlegend falsch semantisch. Mit ein bisschen Sprachgefühl merkt man, dass das sinngemäß falsch ist, wenn man so spricht. Aber jetzt kommen wir gerade. Weil der Backende ist kein Bäcker, ja? Der Bäcker ist kein Backende. Der Bäcker ist ein Backender, wenn er gerade den Teig knetet oder das Ding in den Ofen schiebt. Dann
das
ist
hat
ein
das
Backender.
Potenzial für ein sehr schönes Gedicht.
Aber da müssen wir noch mal eine zweite Folge.
Das kann ich so nicht stehen lassen.
Aber ich glaube, ich sollte jetzt einen Schlusswort machen. Kein so schönes.
Lass uns soll doch noch weitergehen.
Ich finde, der ist immens wichtig, weil der nämlich wirklich in jeder zweiten Mail steht.
Aber ist das denn jetzt so verstanden worden, wie ich das gerade gesagt habe? gesagt.
Ja, ich habe genau verstanden. Darüber,
ja, du schon und ihr beide schon. Aber
du meinst, das Partizip,
ich will unseren, die uns jetzt zuhören, das auch nochmal klar machen.
Das substantivierte Partizip bezeichnet die Tätigkeit,
genau.
Und nicht die Person.
Wenn ich als alter Schmitz in der Unibibliothek sitze, ja, weil ich als Journalist irgendwas recherchieren muss, dann bin ich da wenn ich mir die Bücher da alle hole oder das online mache, dann bin ich da ein Studierender, der sich damit beschäftigen will. Ich bin aber kein Student. Ja? Oder umgekehrt. Wenn ein Student
Ich glaube, das Prinzip ist verstanden.
Ja,
okay,
ich habe es gut verstanden.
Ja. Ich würde jetzt gerne nochmal die sehr kluge...
Als Literat und auch als Journalist hier am Mikrofon, da wird die Semantik, da wird die Verständlichkeit der Sprache wird aus den Angeln gehoben.
Du kannst sehr froh sein, Christoph, dass wir so höflich sind heute und dich immer ausreden lassen. Ich hätte gerne noch einen Punkt dazu.
Bitte.
Ich habe niemandem das Wort abgeschnitten.
Bettina.
Nein, das stimmt. Ich würde gerne noch mal Gabriele Diewald zitieren.
Oha.
Die würde jetzt, wenn sie hier säße, sagen, Herr Schmitz, was ist denn mit dem Vorsitzenden? Was ist mit den Alleinerziehenden? Was ist mit den Auszubildenden? Sind die nur dann alleinerziehend, wenn sie in dem Moment zu Hause auf dem Boden sitzen und mit ihrem Kleinkind Carrera-Autos fahren? Oder würde man da nicht vielleicht davon ausgehen, dass das eine Rollenbezeichnung ist?
Naja, ich habe euch gesagt, die Sprache verändert sich. Da gibt es Wörter, die werden neu erfunden, wie der Azubi. Man wollte nicht mehr Lehrling sagen. Das war über Jahrhunderte, seit dem 13. Jahrhundert, glaube ich, im Gebrauch.
Aber dann kann man auch Studierende sagen, wenn Sprache sich verändert.
Wurde das geändert. Ja, aber Leute, ihr wollt doch wohl nicht ernsthaft, damit wir die Bäckerin mitmeint, sagen, wir etablieren jetzt die Backenden
als Begriff. Ich habe damit kein Problem.
Ist doch gruselig, also ehrlich.
Da sind wir wieder auch bei Geschmacksfragen.
Ich prognostiziere, dass wir uns in spätestens 3 Jahren nicht an den Studierenden und an den Hörenden mehr stören.
Also
werden,
ehrlicherweise
das genauso den gleichen Weg gehen wird wie die Vorsitzenden und die Auszubildenden
Da überlasst das doch allen, die mit uns zusammen auf der Erde leben, hier in dem deutschsprachigen Sprachraum. Und wenn die das so wollen, dann machen wir es auch. Aber bitte schreibt denen nicht vor, dass sie jetzt nur noch von Backenden reden sollen.
Aber das tut ja auch keiner. Ich glaube, was das angeht, sind wir uns hier in dieser Runde sehr, sehr einig, dass wir uns für unsere Sprache die Vielfalt wünschen, die auch da draußen in der Welt stattfindet und dass wir da keine Vorschriften machen wollen. Aber das gilt dann eben auch andersrum für die vielfältigen Möglichkeiten geschlechtersensibler Sprache. Das ist mir wichtig. Also auf der einen Seite niemandem vorzuschreiben, du musst das machen, aber auch niemandem zu verbieten, etwas zu tun. Das fände ich
wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig.
Ja, wichtig ist, dass wir uns der Emotionen bewusst sind, die wir alle mit diesem Thema verbinden und dass wir da vielleicht auch wissen müssen, dass wir nicht immer das ganze Bild sehen, weil uns Emotionen manchmal auch ein bisschen blockieren
und
können.
Und das wäre dann auch mein Wort am Schluss, wenn wir den jetzt abschließen sollten.
Bitte.
Wirklich, es ist ein organischer Prozess. Freiheit ist wichtig. Es darf keine Polizei geben. Es muss die Freiheit des Redens, des Denkens erhalten bleiben. Und in diesem Bereich sollten wir uns bewegen. Deswegen Maß und Mitte bei allem und Offenheit und Akzeptanz des Vielfältigen.
Ich schließe mit den Worten unseres Hörers Leo an. Schließen möchte ich nun mit den folgenden Worten. Sprache ist für mich etwas sehr Persönliches. Ich bin froh, in einem Land zu leben, in dem ich frei bin, das zu sagen, was ich sagen möchte und vor allem, wie ich es sagen möchte. Ich kann mich dem Englischen zuwenden und Dinge cool finden. Ich kann sie aber auch mit klassischen Worten wie schön bezeichnen. Ich kann sie sogar Knorke oder Dufte finden. Aber egal, wie ich mich entscheide, es ist meine freie Entscheidung, in die sich niemand einmischt. Genau dieses Prinzip sollte aber auch für die sogenannte geschlechtergerechte Sprache gelten. Jeder sollte frei sein, seinen Weg zu gehen, offen für eine fundierte Diskussion, aber frei. Wer sich Gedanken macht, das zugrunde liegende Problem kennt und für sich einen passenden Umgang damit gefunden hat, dem sollte niemand etwas anderes vorschreiben. Danke Leo, danke Bettina, danke Christoph.
Danke an Katrin. Danke Christoph.